herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast für reale Beziehungen. Wir sind fünf Autorinnen, die nicht nur über Beziehungen schreiben, sondern auch darüber quatschen. Heute mit dabei sind Mia M. Hope,
Claudia Iva
und Sandra Andres. Und heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden, aber auch sehr kontroversen Thema der toxischen Männer. Denn MeToo hat Deutschland erreicht. Und das ausgerechnet mit einer der absolut bekanntesten und legendärsten Rockbands der Geschichte Deutschlands. Rammstein macht gerade fast täglich Schlagzeilen. Und wer es nachverfolgt, weiß, es kommen immer wieder und sind in den letzten Wochen sehr viele Frauen gekommen und haben erzählt, was sie denn so hinter der Bühne nach den Rammstein-Konzerten erlebt haben und dass das nicht so wirklich toll war. Es gibt ja jetzt offensichtlich bei mehreren Konzerten, eben unter anderem auch laut Berichten dieser Frauen auf den Rammstein-Konzerten, diese Reihe 0, wo die besonders hübschen oder für Rammstein attraktiven Mädels ausgesucht wurden und anschließend auf die Afterpartys kamen. Jetzt gibt es einerseits die Stimmen, die sagen, ach Mensch, lass doch die Mädels ihren Spaß haben, lass doch Rammstein Spaß haben. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen, die wissen ja, was sie machen. Das ist aber jetzt erstmal offenbar nicht so, oder zumindest nicht für alle Mädels so, wenn man denn dann den Berichten von diesen Frauen glauben darf. Die wussten offenbar nicht immer ganz genau, worauf sie sich einließen. Und dann gibt es natürlich auch Stimmen, ne? Also nicht nur die, die sagen, ja, ist halt Rockbusiness, das weiß man halt, Groupies und so, ne? Sondern es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja, es ist ein ganz klarer Missbrauch von Macht und auch von Männlichkeit und von dieser Vorbildfunktion, ne? Die dann diese Mädels ausnutzen. Zusätzlich Benzin ins Feuer hat dann diese Statistik oder Studie gegossen, die kürzlich auch rausgekommen ist in den letzten Wochen und gezeigt hat, dass die jungen deutschen Männer, vor allem jüngere deutsche Männer, offenbar es nicht so schlimm finden, wenn einem Herrn mal in der Beziehung die Hand ausrutscht. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr etwas populistisch formuliert, aber mehr oder weniger war so der Konsens, dass Gewalt jetzt nicht so schockierend ist für viele, offenbar laut dieser Umfrage, glaube ich, war es, ja. Wie man jetzt vielleicht annehmen könnte. Mia, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von der Umfrage.
Genau, zunächst muss man sagen, es handelt sich tatsächlich um eine Umfrage und nicht um eine Studie. Das hat Plan International Deutschland auch nochmal betont. Genau. Diese Studie, Entschuldigung, jetzt sage ich es auch schon. Diese Umfrage kam raus am 14.06. und es ging da um Männlichkeit in der deutschen Gesellschaft. Ja, also welche Vorstellung von Männlichkeit derzeit in der deutschen Gesellschaft existiert, welche Vorstellungen die jungen Männer, aber auch Frauen haben dazu, welche Rolle in der Gesellschaft die Männer einnehmen oder meinen, einnehmen zu müssen. Dazu wurden, wenn ich es richtig weiß, 1000 Männer und 1000 Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren befragt. Also wie ticken die jungen Männer in Deutschland? Und es wurde auch ein bisschen diskutiert, ob das Ganze jetzt wirklich repräsentativ war. Plan International hat sich da dazu aber ganz professionell geäußert und hat das alles nochmal dargelegt. Und da kamen eben tatsächlich solche Fakten hervor wie: jeder zweite junge Mann sieht sich als alleiniger Ernährer der Familie, also hat so diese ganz traditionellen Rollen im Kopf. Ja, das ist jetzt gar nicht vielleicht mal als erstes so erschreckend. Erschreckender ist eher, dass wohl jeder Dritte, also ich meine, es waren 43%, wirklich schon mal handgreiflich gegenüber Frauen geworden ist, um ihnen Respekt einzuflößen.
Was ich jetzt sehr frappierend fand, ist, wer als Vorbild genannt wurde. Also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht meine Welt. Mir ist es ja eher so deine Welt, ne, so mit toxischen Beziehungen. Ich bin da auch nicht so fit in den Schlagzeilen. Aber ich weiß jetzt auch erstmals, wer Andrew Tate ist. Der wurde ja jetzt übrigens auch diese Woche noch dazu verhaftet.
Super passend. Genau, das kommt dann noch dazu. Super passend.
Also der wurde ja wohl mehrmals als Vorbild angegeben, ne? Als Vorbild der Männlichkeit und dass man eben auch dazu steht, dass man halt der Alpha-Mann ist und einfach sich da nichts bieten lässt von den Damen und Feminismus ist eh alles Blödsinn und so, ne? Und so, dass, ja, dass man halt dazu steht, dass man einfach ein gestandener Mann ist. Oder Claudia?
Ja, genau, dass viele der Meinung sind, man kann auch mal eine Frau schlagen. Ich glaube, 33% waren das. Und die Hälfte der Männer findet Hausarbeit immer noch in Frauenhänden. Also Frau macht die Arbeit, Mann arbeitet. Frau macht die Hausarbeit, Mann arbeitet. Ja, ich konnte das nicht glauben. Mir fiel keiner ein und deswegen habe ich eine eigene Umfrage gemacht in meinem Bekanntenkreis und den Männern, die ich so kenne, und habe gefragt, kennt ihr das? Und ja, gibt es da irgendjemand, der sich mal irgendwie in irgendeiner Art geäußert hat? Dann wurde ich natürlich von unserer Herzgespinste-Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass ich zu alt bin. Meine Meinung zählt nicht. Es waren ja die 18- bis 35-Jährigen, die befragt wurden. Also habe ich meinen kleinen Bruder angerufen. Der passt mit 25 genau rein in die Zielgruppe. Und habe ich ihn gefragt, kennst du jemanden, der so ist oder wenigstens so denkt? Und er kannte keinen, also nicht einen. Und dabei kennt er wirklich viele vom Studium, vom Dorf, vom Fußball, alte Freunde, neue Freunde. Und nun bin ich ja aus dem Osten. Und nun frage ich mich, ist es vielleicht so, dass ich das nicht kenne und dass meine Geschwister das nicht kennen und meine Freunde das alles nicht kennen, weil ich im Osten aufgewachsen bin? Kennt ihr das vielleicht eher bei euch?
Ja.
Drüben.
Ja. Drüben. Drüben bei uns, ja, da drüben bei uns im wilden Westen.
Oh, der moderne Westen, da, vielleicht ist bei euch alles neu und besser.
Nee, also ich sehe das jetzt auch von Österreich tatsächlich noch. Also ich lebe jetzt seit einigen Jahren in Deutschland, aber trotzdem, wo ich es auch merke, also einfach so vor allem diese klassische Rollenverteilung.
Ja, ist es eben bei Jüngeren der Fall oder eben auch bei Älteren? Also ich weiß auch von älteren Kollegen und auch von meiner Familie, dass es so etwas nicht gab. Natürlich sagt man dann, ja, wir leben ja alle in unserer eigenen Bubble und wir kriegen einfach nicht mit, was um uns herum passiert. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich im Kollegenkreis frage, dass die sagen, dass die auch das nicht kennen. Und ich meine, in den alten Bundesländern, das ist seit Jahren so, dass es 50-50-Aufteilung gibt und das ist so eine Bevorteilung von Männern, dass es auch gar nicht dem Wunsch entspricht.
Ja, die Frage ist immer, welchem Wunsch entspricht das nicht?
Dem Mann tatsächlich, ja. Auch. Also natürlich der Frau auch. Aber dadurch, dass die Männer so aufgewachsen sind, haben die auch nicht den Wunsch, dass die Frau die ganze Zeit putzt und kocht. Vor allem auch, weil die Frau ja auch den ganzen Tag auf der Arbeit verbringt und
aber
auch mehr Zeit mit den Kindern verbringt vielleicht, weil sie die Kinder von der Kita abholt. So ist es bei uns zum Beispiel. Ich hole dann die Kinder von der Kita und komme dann nach Hause und ich muss nicht mehr Hausarbeit machen, weil ich ja eher Feierabend hatte, weil ich hatte ja dann die Kinder. Das ist ja auch eine Form von Arbeit.
Das sagst jetzt du, liebe Claudia. Das wird aber zum Teil nicht wertgeschätzt,
nicht so angesehen.
Also ich kenne das eben aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem kleinen Dörflein und ich weiß noch, als mein Mann und ich aus Schweden zurückkamen und die schwedischen Verhältnisse kennengelernt haben, waren wir hier schockiert.
Genau.
Schockiert, weil es eben nur eine Kinderbetreuung bis um 12 Uhr gab, maximal. Dann wurde tatsächlich noch für nachmittags hier und da 1-2 Stunden im Kindergarten angeboten. Die waren horrend teuer. Mein 450-Euro-Job, den ich angenommen hatte, der ging völlig für diese Kinderbetreuung drauf. Es war also ein System hier wiederzufinden in unserem katholischen Dörfchen. Das hätte ich ins Jahr 1960, 70 eingeschätzt. Es passt nicht zu dem, was du jetzt beschreibst, liebe Claudia. Das
ja,
ist ganz
genau,
spannend, ne?
Genau, das ist das, was ich meine, ne? Also ihr habt das mit dieser Kita, das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal mit unserer Herzgespenste-Kollegin Kerstin, die hat riesige Probleme, einen Kita-Platz zu finden. Bei uns ist es irgendwie Grundgesetz, das Kind geht nach einem Jahr in die Kita. Und ich weiß, das ist in vielen Bundesländern nicht besonders angesehen. Und hier besteht natürlich die Möglichkeit, das Kind auch später in die Kita zu bringen. Aber viele wollen das auch und nicht unbedingt, um sich selbst zu verwirklichen, sondern weil es, glaube ich, auch so eine Art Gewohnheit ist und weil man eben auch merkt, dass es den Kindern dort gut geht. Ich war eine der wenigen Mütter, die Kinder recht früh von der Kita abgeholt haben. Also wenn ich das Kind um 2 abgeholt habe, mein Kind war immer das Erste. Die Umfrage, die du vorhin erwähnt hattest, die hatte ja auch die Elternzeit zum Beispiel erwähnt. Und da ging es zum Beispiel auch darum, dass 40% der Befragten nicht länger als ein paar Wochen in Elternzeit gehen würden. Das hat mich auch gewundert, weil in meinem Freundes- und Bekanntenkreis alle Väter auch Elternzeit genommen haben. Alle. Mir fiel keiner ein. Ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Das ist hier schon wirklich noch was Außergewöhnliches, finde ich. Also das hörst du wirklich relativ selten noch. Ne? Also gerade jetzt vielleicht ein, zwei Wochen, gerade wenn das Kind neu da ist sozusagen. Ne? Aber dann, also dass man wirklich einen Vater 3 bis 6 Monate Auszeit vom Beruf nimmt, ist wirklich ganz brutal selten. Ne? Also, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, Mia, das fand ich auch sehr spannend. Also ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt. Ne? Also wir haben ja auch fast 10 Jahre in Spanien gelebt und haben dann auch wirklich so diesen krassen Kulturschock erlebt hier, als wir dann nach Baden-Württemberg gezogen sind. Und es war wirklich dann so irgendwie, was ist denn hier los?
Wo sind die stehen geblieben?
Ja, genau. Also auch für meinen Mann war das so total, ach mein Gott, man hört immer von dem modernen, industrialisierten Deutschland, na, vorbildlichst und so. Und dann gab es aber wirklich viele Situationen, wo wir dachten, ja, was denn hier los? Und also was jetzt mein Mann zum Beispiel bis zum heutigen Tage, wo er sich noch immer noch ganz, ganz arg aufregen kann, ist der Frauentag in Deutschland. Weil hier ist es nämlich gang und gäbe. Also ist vielleicht das auch nicht in Deutschland, ist vielleicht auch so eine lokale Sache. Aber hier bei uns ist es gang und gäbe, dass man der Frau dann Blumen schenkt. Also auch im Büro mal oder so. Und er sagt, na, also der Frauentag, und das ist natürlich so, geht es natürlich im Prinzip um Gleichberechtigung, um gleiche Löhne, um gleiche Gehälter. Also zum Beispiel in Spanien ist es der Tag, wo die Frauen demonstrieren, wo sie auf die Straße gehen für gleiche Gehälter, zeigen, ja, was ist noch immer nicht in Ordnung. In den Nachrichten hörst du, was ist mit den Gehältern hin und her und bla. Und hier, ach, magst du mal ein Gänseblümchen? Also das bringt ihn schon um.
Ja, das kenne ich so gar nicht. Also klar, bei uns wird auch viel gefeiert am Frauentag, aber da ging es dann eher so darum, dass die Frauen dann Auszeit haben, dass die Männer dann so die Kinder abholen und Sachen machen, die sonst die Frauen...
Das ist der Muttertag, ja.
Das natürlich auch, aber hier ist es auch so, dass der Frauentag ist. Die Frauen, die treffen sich dann alle. Auf dem Dorf ist es so, da gibt es dann große Veranstaltungen. Man muss Wochen vorher buchen, damit man einen Platz bekommt. Und dann wird da gefeiert und zwar mit lauter Musik und alle freuen sich. Und bei uns ist es eben tatsächlich nicht so, dass man um Gleichberechtigung so viel...
Aber ich finde es schade, weil ich finde wirklich, das ist die Essenz, da hat er schon recht, das ist wirklich das, warum man den Frauentag überhaupt gemacht hat, ne? Damit man eben drauf guckt, was fehlt uns noch zur Gleichberechtigung, wie steht es mit den Löhnen und so weiter. Also, dass man wirklich auch dafür sich einsetzt, eben, dass man auch schaut, so ein bisschen Kontrolltag jedes Jahr, ne? Sind wir jetzt ein bisschen weitergekommen?
Ja, also das ist vielleicht auch wieder so ein Unterschied zwischen Ost und West, das weiß ich nicht, aber in den Jobs, in denen ich bisher war, da waren auch Frauen und Männer gleich bezahlt. Und bei uns ist es so, wenn gekämpft werden muss, zum Beispiel wenn es um Kita-Plätze geht oder alles, was um Kinderbetreuung geht, wenn man besseren Betreuungsbedarf braucht, dann wird dann demonstriert. Also das machen wir bei uns öfter mal, also das ist so 2-3 Mal im Jahr, da gibt es irgendeine Demonstration, die Leute gehen auf die Straße. Wir warten nicht auf den Frauentag, das muss gelöst werden, wenn das Problem auftritt und nicht, wir müssen jetzt warten, bis März ist und dann können wir alle mal auf die Straße gehen.
Du, also in Baden-Württemberg wird nicht demonstriert, gar nie, also nicht, überhaupt nicht.
Regt man sich im Wirtshaus auf.
Ja, genau, wir demonstrieren nicht, das gehört sich einfach nicht.
Dabei sind das so tolle Events. Da treffen sich alle mit ihrer Trillerpfeife, manche verkleiden sich auch. Das kann auch lustig sein. Und am Ende springt auch tatsächlich immer irgendeine Erhöhung raus. Also man gewinnt ja auch immer was davon.
Also ich würde das... nur die Bahn.
Ja, jetzt trägt nur die Bahn. Ich glaube wirklich, man muss das so ein bisschen im regionalen Kontext sehen. Da hast du ganz recht, Claudia. Ich habe da nämlich eben auch gerade im Zuge dessen und im Zuge meiner Recherche so eine schwedische Studie rausgesucht, die an der Uni Göteborg abgehalten wurde. Da geht es um modernen Sexismus, aber die Studie selbst umfasst also 27 Länder. Da geht es nicht nur um Schweden, sondern wirklich um 27 europäische Länder. Und da wurde tatsächlich als Fazit herausgefunden, laut dieser Studie, September 22, Leute, Junge Männer fühlen sich durch die Förderung der Frauenrechte bedroht.
Also auch in Schweden?
Auch in Schweden. Und das ist wirklich eine Studie aus 27 Ländern.
Sag nochmal, wie viel Prozent?
Das habe ich leider nicht. Okay. Es steht nur darin, also dass sich junge Männer tendenziell durch die Förderung der Frauenrechte bedroht fühlen. Ich habe jetzt nicht die direkten Fakten rausgesucht. Das fand ich gar nicht jetzt so spannend, sondern eher dieses Fazit. Warum ist das denn so? Wie kann es sein, dass in modernen europäischen Ländern sich die Männer bedroht fühlen von den Frauen? Was ist da der Hintergrund? Ja, und angeblich geht es wohl darum, dass die Befragten, also die Mehrzahl der befragten Menschen, empfinden eine Ungerechtigkeit, ein Konkurrenzdenken zwischen Frauen und Männern, weil die Förderung der Rechte der Frauen und Mädchen zu weit gehe, weil angeblich die Chancen von Männern und Jungen dadurch gefährdet sind. Und das wiederum muss man sich mal klar machen, wie kann das denn sein, wo die Frau doch immer noch weniger verdient und es sowieso viel weniger Frauen in diesen wichtigen Positionen gibt. Das ist überhaupt doch statistisch, im Berufsalter. Überhaupt im Alter, genau, das ist doch statistisch hinterlegt, statistisch, ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, da rege ich mich schon wieder auf. Aber es ist tatsächlich so, in Regionen starke Arbeitslosigkeit, in denen also die Bürger und Bürgerinnen so ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat und der Gesellschaft haben, da ist das anscheinend so, da ist diese Meinung weit verbreitet. Und ich kann mich tatsächlich entsinnen, dass in diesen Stahlbauregionen in Schweden tatsächlich die Männer wirklich um ihren Job gebangt haben. Und wenn da jetzt dann quasi eine Frau eingestellt wird, um einen gewissen Ausgleich zu schaffen, da sind die bedroht. Und da kann ich es dann auch irgendwie wieder nachvollziehen, aber doch bitte nicht hier bei uns in Deutschland in Baden-Württemberg.
Ja, wie es in Baden-Württemberg ist, weiß ich nicht, aber hier kann ich es auch teilweise nachvollziehen. Ich möchte gerne das Gleiche leisten oder mehr leisten und dann für den Job genommen werden, aber nicht, weil ich eine Frau bin. Und das finde ich schon blöd. Und dann kann ich es auch verstehen, dass ein Mann sagt, es ist ungerecht. Also
vor allem ist es halt, das sind halt so genau diese Formulierungen, die sind vielleicht gut gemeint und die sind vielleicht auch rechtlich total konform und politisch korrekt und was weiß ich, aber es sind natürlich genauso Formulierungen, ne, die dann die gewisse Männer auf die Palme bringen, ja. Und natürlich Andrew Tate und Co. in die Hände spielen. Also ja, klar, also uns Männer wollen sie ja gar nicht mehr, ne, die wollen uns ja eliminieren und was weiß ich, und wir sind ja überhaupt nicht mehr... Also das ist eben diese Bevorzugung, das ist ja keine Gleichberechtigung mehr, das ist ja eine Bevorzugung. Ne? Ja. Was du ja mir vorhin gesagt hast, also dieses, wir müssen wieder um unsere Rechte kämpfen, wir müssen wieder richtig Mann sein und so. Ne? Das ist natürlich so genau das, was diese, ich sag mal, Alpha-Machos da predigen.
Ja.
Ist ja eh ein liebes Wort.
Machos, ja. Und genau, weil mich das eben auch so berührt und auch in einer gewissen Form, also nächtelang nicht schlafen lässt, ja. Weil wenn du eine toxische Beziehung hattest, da empfindest du diese Zahlen, Daten, Fakten wirklich schon als Affront. Habe ich da eben auch neulich einen Post gemacht und gerade zu dieser schwedischen Studie mich ein bisschen ausgelassen. Und dann kam aber tatsächlich ich zitiere, ein weißer Hetero-Cis-Mann, der einen wichtigen Kommentar abgegeben hat. Und ich fand das.
Du hast dich auch selbst so genannt, ne?
Ja.
Nicht, dass wir
das ja,
jetzt.
Nein, ich lese das. Nein, ich lese das tatsächlich so vor. Also ich zitiere.
Ich habe es tatsächlich auch gelesen, ja.
Ne? Er wurde angeblich einmal angemacht, weil er im Zug etwas legerer die Beine gespreizt hat. Das ist so dieses typische, diese Männersitzhaltung, ne? Wie man sie so kennt. Und er wurde auch schon zurechtgewiesen in einer Diskussion, als er sich beteiligen wollte. Und er sei, also ich zitiere, ein weißer Hetero-Cis-Mann und angeblich soll es mir so fantastisch gehen, privilegiert, unterdrückend, gewalttätig. Ja, ich habe ein ungutes Gefühl bei der sogenannten dritten Welle des Feminismus. Also ich fand das sehr mutig und habe mich gefreut, dass dieser Kommentar kam.
Dass er das überhaupt gesagt hat.
Dass er das gesagt hat, denn es geht natürlich auch andersherum. Ne? Man darf nicht nur die Tates sehen, sondern tatsächlich die Männer, die sich auch wirklich provoziert fühlen. Und ich kann ihn da verstehen. Also jede Form von, wie soll ich sagen, jede Form von Unterdrückung ist natürlich schlecht.
Andererseits habe ich auch schon mal im Zug gesessen und man hat ja diese schmalen Plätze und da passt eben nur die Füße geradeaus. Und manchmal, wenn die Männer dann so weit ausscheren, dann kommen sie eben in deinen Bereich rein. Und ich finde es auch unangenehm. Also wenn es eine Frau wäre, würde ich es auch doof finden. Ist mir eigentlich egal, ob eine Frau oder ein Mann dort seine Beine breit macht, aber ich will einfach nicht, dass der dann in meinen Bereich kommt und dann mit seinem Knie immer meinen Oberschenkel die ganze Zeit reibt. Das will man doch nicht. Das ist auch unangenehm.
So Straßenbahn oder U-Bahn ist sowieso immer grenzwertig, ne? Weil dann, wenn es so super voll ist, ist sowieso immer schwierig. Also ich glaube, da hatten wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, auch wenn nicht im Podcast, ich weiß es nicht mehr, dann im Chat, dass es da zu sehr seltsamen Situationen kommen kann, in so Straßenbahn, U-Bahn und was da alles so passieren kann, was man da oft beobachtet. Ne? Auch dadurch, dass es eben auch so, die Leute so eng zusammengewürfelt sind. Aber mir zu dem, was du sagst, ist so mit dem, ja, das auch so, ich sag mal, überhaupt nicht wertend, ganz normale Männer, da auch irgendwo die beunruhigt sind oder die sich vielleicht teilweise bedroht fühlen oder die irgendwie sagen, ich weiß nicht so ganz, in Ordnung finde ich das jetzt gerade vielleicht nicht mehr oder ich finde, da passieren Dinge, mit denen ich nicht ganz so einverstanden bin oder wo ich mich auch betroffen fühle. Da muss ich jetzt in die Bresche springen für die Morning Show. Das ist eine Serie von, ach Gott, wo läuft die? Ich glaube auf Apple Plus, wenn ich mich nicht täusche, mit der Jennifer Aniston, die wir ja eher so von den klassischen Liebes-Romanzen-Sachen, Filmen kennen, ne? So Romantic Comedy, Romcoms. Das war, also die Serie hat mich echt, echt umgehauen, muss ich sagen, und die hat mir unglaublich viel zu denken gegeben. Ich finde, das ist aktuell das Beste, was man sich zu MeToo anschauen kann. Und egal, ob man jetzt sagt, interessiert mich das Thema MeToo oder du hast total die Schnauze voll, du willst das MeToo nicht mehr hören, schau dir diese Serie an, weil es ist wirklich, es erzählt und bildet alle Seiten ab. Und zwar eben auch genau diese, ne? Weil nämlich einer der Hauptfiguren eben, der im Zuge der ersten Staffel, also auch eigentlich der zweiten, zu diesem MeToo-Fall angeklagt wird von einer, von wurscht wem, aber bezüglich einer Kollegin und der halt auch aufwacht und für den, ne, morgens da irgendwie die Welt einstürzt und hat keinen Plan, was er falsch gemacht hat. Weil er irgendwo in seiner Ansicht hat er ja nur ein bisschen harmlos geflirtet und halt, ja, die eine oder andere Kollegin mal flachgelegt, aber ne, die jetzt auch nie gesagt hätte, du, sorry, ich will das nicht oder so. Ne? Und dann wird es halt wirklich im Laufe der einzelnen Folgen klar. Also man merkt dann, man sieht halt alle Seiten. Du siehst die Seite der Frau, die eben, ne, warum hat sie nicht Nein gesagt? Da wären wir jetzt im klassischen Rammstein-Dilemma drin, ne, in so diesem in dieser Machtposition. Und er, warum hat er nicht aufgehört? Weil er das überhaupt nicht verstanden hat, dass da jetzt irgendwas Falsches passiert. Und ich finde schon, dass das eine wahnsinnige Grauzone ist, das Ganze. Und dass es schwierig ist, ich verstehe das. Also ich habe wirklich nach der Serie nochmal mehr verstanden, dass es oft für Männer nicht einfach ist, egal ob in Machtpositionen oder im Alltag, zu verstehen, was ist okay, wo trete ich wem zu nahe? Und es ist ja auch ein total subjektives Thema. Ne? Also die eine Frau findet es total super, wenn ihr nachgepfiffen wird, die andere sagt, hey, was ist denn das jetzt? Ne? Also es ist natürlich auch eine sehr subjektive Sache und dann auch, wo wir persönlich, jede Frau schafft es eben nicht, aufzustehen und Nein zu sagen, die gehen halt mal mit, ne, und und also ich denke, es ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Sache. Wo sind so die Grenzen? Wo kann man wirklich Urteile fällen?
Ja, definitiv. Und ich sag mal, es hat natürlich auch mit dem Aussenden von Signalen zu tun. Ja, wenn ich ein Groupie bin und auf diesen Bad Boy auf der Bühne stehe und mir einfach wünsche, nachher mit diesem Menschen, mit diesem meinem allergrößten Star Zeit zu verbringen, welches Signal sende ich diesem Mann damit? Ne? Allein weil ich ihn so anhimmele, das ist ja das typisch weiblich-männliche Prinzip, ne? Er der Kerl, ich die Frau, die, sorry für diesen Ausdruck, die mich vielleicht eben flach legen lassen will, das hat sehr viel mit subjektiven Signalen zu tun, aber vielleicht auch mit wirklichen Signalen, ja, dieses ich sage jetzt nein oder ich gehe da eben nicht mit, das versteht dann der Kerl eher, als dass ich eben mich mitreißen lasse. Wisst ihr, auf was ich hinaus will? Also was soll denn der verstehen, ja, weil wie gesagt, Frauen und Bad Boys, das ist ja eh so der Klassiker.
Ja, und eben, und wenn halt kein klares Nein kommt in dem Moment, ne, also Das ist halt genau das, was in der Serie passiert. Also es kommt halt auch kein klares Nein. Ja, es ist halt eben so dann, na, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie diese Situation, wo in dem Moment, ich glaube, dass das auch wirklich teilweise eher die Langzeitfolgen sind, na, dass in dem Moment die Mädels vielleicht auch wirklich denken, ach cool, jetzt bin ich hier beim Rockstar eben, jetzt lasse ich mich von dem mal flachlegen, wie toll. Und es wirklich dann oft erst im Nachgang so dieses, ach du Scheiße, was denn da abgegangen? Und das, eigentlich wollte ich das ja nicht.
Ja, ich würde auch mal ganz kurz nochmal zwischengehen. In den Vorwürfen geht es ja nicht darum, dass die erst zu etwas Ja gesagt haben, dass sie dann später bereut haben, sondern es geht darum, dass sie K.O.-Tropfen bekommen haben. Das heißt, sie waren ja eigentlich gar nicht mehr anwesend und konnten sich hinterher nicht daran erinnern, dass was passiert ist.
Teilweise zumindest, ja.
Ja, also darum geht es ja jetzt in den Anzeigen auch, ne? Also das ist natürlich nicht bewiesen, das sei auch mal dahingestellt, aber die Frauen, die fühlten, sie hatten das Gefühl, sie hätten K.O.-Tropfen bekommen und wurden danach missbraucht. Und das ist was anderes als, ja. Ich lasse mich jetzt mal flachlegen, weil ich den Typen geil finde. Und ich muss mal sagen, ist auch ein Unterschied als, ja, ich würde mal sagen, damals, als ich noch jung war, wen fand ich cool, Cotton the Act oder Backstreet Boys? Es ist ein Unterschied, ob ich mich da von einem Mitte-20-Jährigen flachlegen lasse oder von einem 65-Jährigen Rammstein-Typen, obwohl die Geschmäcker natürlich unterschiedlich sind. Aber wenn da so eine 19-Jährige auf so einen 60-Jährigen trifft, dann findest du ihn vielleicht einfach nur cool und ist stolz, ausgewählt worden zu sein, und sie überblickt vielleicht einfach nicht die Folgen. Und ich weiß, was du meinst. Ich hatte darüber auch ein Gespräch mit einem Anwalt, der gesagt hat, das ist ja nichts anderes als schon in den 70ern gewesen, genau, ist mit anderen Rockkonzerten und das,
also die
das
Gruppe gibt es ja immer und überall.
Ja, aber die jetzt 19 sind, die wissen noch nicht, was in den 70ern ja gang und gäbe waren, und die wissen nicht, was denen blühen könnte. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung zu sagen, eine 19-Jährige, die muss vorher schon damit einverstanden sein, was hinterher vielleicht passieren kann. Ja. Also die sind einfach jung und naiv und wissen manchmal nicht, was sie tun. Und im Jugendstrafrecht gibt es auch so diese, wie heißen die, vermindert Schuldfähigen. Da steht man den Jugendlichen ein, wenn die eine Straftat begangen haben, dass sie vermindert schuldfähig sind, auch wenn sie, ich sag mal, 25 sind, wenn sie geistig noch nicht so entwickelt sind. Und ich denke mir, warum gesteht man das dann nicht auch so einer 19-Jährigen ein, die irgendwie gedacht hat, es ist bestimmt cool, dort bei Rammstein zu sein, wie heißt der Till, und das da kriege ich bestimmt Bonbons oder so. Weiß man ja nicht, was sie gedacht hat. Man kann einfach nicht wissen,
ja,
was sie gedacht
halt einfach hat. Einfach dieses, ja, ich bin jetzt, ne, ich bin eine von den Coolen. Ich meine, es ist ja im Teenageralter halt einfach so.
Ja, genau. Einfach angesehen sein, cool sein, ja. Aber das finde ich eigentlich, also man weiß es ja nicht, wie es gewesen ist. Die Schuldfrage, die wollen wir heute ja gar nicht irgendwie, wir wollen es gar nicht weiter verurteilen, beurteilen, weil wir es nicht wissen. Es gibt ja kein Urteil oder irgendeine Entscheidung. Was ich aber extrem fand, ist, ich lese mir halt immer diese Kommentare durch unter diesen ganzen Artikeln, die in den letzten Jahren, in den letzten Wochen veröffentlicht wurden. Und da gab es dann eben einige Frauen, die gesagt haben, dass es völlig egal ist, was die Typen getan haben. Die haben es nicht mal angezweifelt. Die haben gesagt, kann sein, dass sie K.O.-Tropfen bekommen haben. Aber die sagen, es ist legitim, dass Rammstein das gemacht hat, weil sie halt Stars sind. Und das fand ich irgendwie das Üble, dass Frauen gesagt haben, die sind Stars, die machen halt sowas und kommen darüber hinweg. Das fand ich irgendwie das Schlimme.
Das sind wir halt auch wieder bei dem klassischen Thema, so die fehlende Solidarität, ne, unter Frauen. Also dass man halt auch sich dann auf die Seite des starken Mannes schlägt, ne, und sagt, ach Mensch, ja, die dummen Mädels, ne, mein Gott.
Also da habe ich auch mir neulich mal diese Erklärungen durchgelesen. Es gibt auch, man nennt das dann einen modernen Sexismus oder einen Neosexismus. Also der moderne Sexismus ist die Leugnung von der Diskriminierung und die Ablehnung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Ungleichheit abzubauen, ist das, was wir vorhin hatten. Aber der Neosexismus, da geht es dann darum, wenn ein Konflikt entsteht zwischen, sage ich mal, egalitären Werten, Frauen und Männer sollten gleich behandelt werden, und negativen Emotionen gegenüber Frauen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Da stellen sich plötzlich dann die Frauen auf die Seite der Männer.
würde noch ein paar Worte sagen, so zu dem Bestandsding, weil da habe ich sowieso immer Probleme, ne? Wenn ich so den Satz höre, ja, das war ja immer schon so und mein Gott, ne, das muss man, das macht man halt so, dass, ja, warum ist es jetzt plötzlich schlimm? Vor 50 Jahren war es auch nicht schlimm, das geht immer schon so. Da kommt mir schon immer alles hoch, weil ich denke, ja, wenn wir halt wirklich gucken, ich meine, klar, es hat halt immer wieder so Momente in der Geschichte gegeben, ne? Und irgendwann war es auch okay, irgendwann mal war es okay, dass man Kinder schlägt.
Ja.
Und na, in den Schulen zum Beispiel. Also ja. Meine Großeltern wurden auch in den Schulen noch geschlagen. Und als das dann abgeschafft wurde, hat auch sicher jemand gesagt, ach, warum, was für ein Blödsinn.
Das hat dem noch nie geschadet.
Ja, genau, hat ja niemand geschadet, ist doch okay, hat man doch immer gemacht. Und heute sagen wir, na Gott sei Dank macht man das nicht mehr so, es war schon die richtige Entscheidung. Also ich denke, man darf schon ein bisschen reflektieren drüber, dass nicht alles, was man halt immer schon so macht, so toll ist.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Ost und West sich so sehr unterscheiden und die Studie irgendwie, ja, ich habe sie so ein bisschen angezweifelt. Ziemlich interessant fand die sportliche Erscheinung, weil 59% der Befragten angegeben haben, dass sie viel dafür tun würden, um sportlich und muskulös auszusehen. Und dann dachte ich so, 59%, dann wurden ja ziemlich so viele sexy Männer bei uns. So.
Das muss fake sein.
Ja, also ich kenne keinen. Also ich habe eher so den Eindruck, dass 50% der Männer leicht adipös sind. Also so richtig durchschnittlich, durchtrainiert fand ich gar nicht so viele. Und da dachte ich, es muss auf jeden Fall eine Fake-Studie sein.
Aber war das nicht eine Wunschvorstellung? Die möchten gern durchtrainiert sein?
Die haben gesagt, die tun etwas dafür, um sportlich und muskulös auszusehen. Vielleicht erreichen sie es nur einfach nicht. Vielleicht,
ja, genau.
Vielleicht erreichen das dann irgendwie nur 5% der Männer. Aber es war nicht ziemlich spannend zu lesen.
Ich kenne natürlich viele in der Altersgruppe, die wirklich trainieren wie irre. Wirklich. Also unsere Fitnessstudios sind rammelvoll.
Absolut, bei uns auch. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja. Nee, ich habe das jetzt auch so ein bisschen im Scherz gemeint. Also es stimmt natürlich auch, dass man sehr viel unfitte Männer sieht, ne?
Ja, aber das ist dann vielleicht eben eine andere Alterskategorie, ne? Also das geht ja jetzt wirklich um diese 18- bis 35-Jährigen.
Das stimmt, also es ist bei uns auch, also in Fitnessstudios sind bei uns auch wirklich voll. Und du siehst auch wirklich hauptsächlich diese Altersgruppe, das ist schon wahr.
Ja, und es ging ja in dieser Studie auch darum, und das finde ich passt eben sehr gut zu diesem Begriff toxische Männlichkeit, dass Männer immer noch denken, sie dürfen keine Gefühle zeigen und müssen der Starke sein. Mhm. Und das ist definitiv repräsentativ und dadurch entsteht ja auch überhaupt diese toxische Männlichkeit. Weil toxische Männlichkeit ist nicht gleichzusetzen mit einer toxischen Partnerschaft. Ja? Mhm. Toxische Männlichkeit ist ja das, also dieser Begriff, das ist so ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn man an diesen traditionellen männlichen Denk- und Verhaltensmustern andockt. Ja. Also Indianer kennt keinen Schmerz, ein Junge darf nicht weinen und so weiter. Ne? Das wird eben doch dummerweise immer noch weitergegeben in der Erziehung.
Stereotypen einfach.
Ja, genau. Ja. Und ich möchte jetzt ja Männer, das wiederhole ich ja immer, ich möchte ja Männer nicht schlecht machen. Ich wünsche mir auch einen Mann an der Seite, der auch einen Nagel in die Wand klopfen kann. Also so diese typischen männlichen Eigenschaften, die finde ich durchaus bewundernswert und toll. Dadurch kann ich mich ja als Frau auch Frau fühlen. Ne? Aber es geht eben um diese Toxizität, dass ich eben, dass Männer im Gegenzug dazu eben sehr wohl Emotionen und Gefühle zeigen dürfen. Ne? Und nicht dieses krankhafte Bad Boy-Syndrom wieder auftaucht. Das könnten wir doch irgendwann ausmerzen.
Ja, also das fehlt mir tatsächlich auch noch in der Literatur. Also das ist echt selten, finde ich, dass man ein Buch liest, wo du jetzt wirklich einen Mann hast, der halt auch mal weint oder der auch wirklich mal so Gefühle zeigt oder so. Das wäre doch mal ein schöner Anreiz für alle Autoren und Autorinnen, die uns dazuhören. Schreib doch mal ein paar Männer rein, die jetzt nicht so den klassischen Verhaltensmustern folgen. Also das finde ich, ist noch viel zu selten, ne, dass die auch mal verletzlich sein dürfen.
Genau, und wenn das mal möglich ist, ich glaube, dann verändern sich so nach und nach auch diese verkrusteten Strukturen.
Fühle ich mich sofort berufen, das jetzt selbst zu machen.
Ja, neues Sandra-Projekt.
Neues Projekt.
Sehr gut.
Okay. Was habt ihr denn für Herzgespinst-Momente, Mädels?
Mein Herzgespinst-Moment hatte ich gestern Abend erlebt. Und zwar, ihr kennt das wahrscheinlich gut, wenn man ein Buch beendet, diese Last, die dann von einem fällt, wenn man das Manuskript endlich fertiggestellt hat. Und das habe ich normalerweise, wenn man ein Buch beendet und dann kommt irgendwann das Lektorat, wo dann nochmal so ein paar Anmerkungen drinstehen. Und sonst ist es so, ich füge die Anmerkungen mal schnell ein. Aber diesmal hatte meine Lektorin ziemlich viele Anmerkungen, obwohl sie vorher geschrieben hat, das ist mein Lieblingsbuch, das gefällt mir wirklich richtig gut. Und ich dachte, aber warum hast du dann so viele Anmerkungen?
Ja, bei mir, also ich hatte heute so einen absolut perfekten Tag. Ich hatte heute so einen Tag voller Glücksmomente und voller Herzgespinstmomente. Und er hat schon um 20 nach 6 Uhr morgens angefangen mit einem Herzgespinstmoment. Und zwar hatte ich eine Nachricht auf meinem Instagram-Account. Normalerweise schaue ich um diese Zeit noch nicht auf Instagram, aber irgendwie bin ich da reingerutscht, noch vorm Kaffee heute. Und das war dann eine Nachricht von dem peruanischen Restaurant in Frankfurt, das ja in meinem Kapitel 8, in meinem Roman, Als das Gras zu wachsen aufhörte, vorkommt. Und die haben mich gefragt, ob ich ihnen denn nicht ein Exemplar vom Grasbuch schicken möchte. Und das hat mich so arg gefreut.
Oh, weil cool. Jetzt,
habe ich natürlich sofort gemacht und es hat mich so gefreut, weil jetzt steht mein Buch an einem der Originalschauplätze.
Oh, das ist cool.
Macht mich so glücklich.
Richtig cool, ja.
Ja, mein Herzgespinste-Moment hat leider nicht mit meinen Büchern zu tun, sondern tatsächlich mit meiner Tochter. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Sie hat jetzt einen Ausbildungsplatz und beginnt zum 1. August ihre Ausbildung. Und neulich war ich mit ihr in der Bankfiliale unseres Dorfes, um aus ihrem Girokonto, was bisher ein Kinderkonto war, eben ein normales Konto zu machen. Und dann hat sie ihre erste Karte, ihre EC-Karte bekommen. Und diese Augen, das hättet ihr sehen sollen, das war so mein Herzgespinst-Moment, als sie diese goldene Karte in der Hand hat. Oh Mama, jetzt bin ich richtig erwachsen. Jetzt habe ich eine Kreditkarte. Es war natürlich keine Kreditkarte, sondern eine simple EC-Karte. Und sie weiß auch nicht, dass sie da kein Dispo drauf hat, aber... Da dachte ich, ja genau, wenn du mit 15 ne, so das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich erwachsen, weil ich eine Kreditkarte oder eine Karte in der Hand habe, jetzt kann ich shoppen gehen.
Yeah.
Ja, das war für sie ein Herzgespinst-Moment und für mich auch, weil, ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ist immer wieder ein Herzgespinst-Moment, wenn deine Kinder dann Schwellen überschreiten, immer erwachsener und selbstständiger werden, das ist einfach nur cool.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast Toxische Männer. Besucht uns auch gern auf herzgespinste.com und gebt uns gern 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Wir sind Claudia Iva,
Mia M. Hope
und Sandra Andres.
Und seid auch gern beim nächsten Mal dabei.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.